ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
13 Jahre lang saß SWR 1 Leutegast Rick Zabel als Radprofi im Sattel. Bei Wind und Wetter, bei den schnellsten Flachetappen, bei den anstrengendsten Strecken durch die Berge. Viermal warst du am Start der Tour de France. Der Radsport oder Radfahren generell ist für dich was?
Boah, mein ganzes Leben, würde ich sagen. Also ich bin natürlich auf dem Rad groß geworden. Selber früh angefangen, Rad zu fahren. Mit meinen Großeltern viele Radtouren gemacht. Irgendwie auch in meiner Familie. Also nicht nur mein Papa ist natürlich das bekannteste Beispiel, aber auch meine beiden Opas, mein Onkel, die sind auch alle Rennen gefahren. Deswegen, wir sind in so einer richtigen Rennerfamilie groß geworden. Und dementsprechend natürlich dann auch, meine Mama hat mich oft mit zu den Radrennen genommen. Dann habe ich selber irgendwann angefangen. Ich habe zwar erst 3 Jahre Fußball gespielt, muss man dazu sagen. Ich habe schon noch andere Sportarten ausprobiert, aber meine Leidenschaft war dann doch irgendwie im Radfahren, im Radverein in Unna damals. Selber angefangen, Rennen zu fahren. Dann meine ganze Jugend eigentlich dem Ziel geopfert, Profi zu werden. Dann 13 Jahre Profi gewesen und jetzt bin ich 31, schau zurück und bin eigentlich mein ganzes Leben Rad gefahren.
Schau zurück und auch nach vorn. Und die nächste Generation, die sitzt bei dir schon auf dem Sattel, habe ich gesehen. So, wenn du zu Hause auf der Rolle hängst und irgendwie mal ein bisschen strampelst, sitzt der Nachwuchs auf dem Lenker und guckt das Fernsehprogramm zu Hause.
Ja, meine beiden Söhne, Oskar und Fritz, die haben auch schon eine tiefere Verbindung zum Fahrradfahren. Aber ich glaube, das ist automatisch, wenn jetzt zum Beispiel aktuell die Tour de France einfach dann 2-3 Stunden pro Tag im Wohnzimmer läuft, bekommen die das natürlich auch mit, wenn die gerade Ferien haben oder wenn ich halt immer noch viel unterwegs war auf dem Rad, bis letztes Jahr ja wirklich täglich trainiert. Dementsprechend, sagen die auch mal, also Oskar will eher Bauarbeiter werden, aber Fahrradfahren finde ich auch ganz gut.
Kann man ja auch kombinieren mit dem Rad zur Baustelle fahren. Ein Tag nicht im Sattel zu sein, ist was für dich? Ein verlorener Tag?
Nee, gar nicht mehr. Also ich würde eher sagen, ein Tag im Sattel ist ein schöner Tag, weil das passiert sehr selten, seitdem ich aufgehört habe.
Ach, okay.
Ich bin nicht mehr so viel auf dem Rad, wie ich es gerne wäre eigentlich.
Du hast ein Buch geschrieben, On the Road. Von der Freiheit auf dem Rennrad ist der Untertitel. Wie frei fühlst du dich dann, wenn du noch auf dem Rad sitzt, heute noch?
Oh, Fahrradfahren ist Freiheit pur. Also ich bin wirklich, das ist das Schöne, dass ich wirklich am Ende meiner Karriere so die Schnauze voll hatte vom Rennfahren, aber zum Glück nicht vom Fahrradfahren. Ich glaube, ich habe noch früh genug aufgehört, um mir so diese Liebe zum Fahrradfahren zu bewahren. Und das mache ich immer noch sehr, sehr gerne. Und auch wirklich sowohl mit Freunden einfach sich unterhalten auf dem Rad, weil das Schöne ist, so das Handy bleibt in der Trikottasche, man ist mal wirklich offline, man kann ganz in Ruhe quatschen. Radfahren ist ja auch super inklusiv. Ich meine, jetzt durch die ganzen E-Bikes, die es mittlerweile gibt, ich kann ja selbst mit meinem Opa oder so noch Fahrrad fahren, wenn der ein E-Bike nimmt, also das ist echt cool. Aber auch wenn ich alleine fahre, also ich habe immer so wirklich so nach 10, 20 Minuten die besten Ideen habe ich auf dem Fahrrad. Ich werde da sehr kreativ und man kommt da in so eine Art Zen-Zustand, würde ich sagen. Also geht vielleicht nicht jedem so, aber mir geht es so. Gerade wenn man irgendwie in Mallorca am schönen Ort Rad fährt, wo man auf der Küstenstraße für sich alleine ist. Vielleicht jetzt nicht gerade im März oder April, wenn da alle Radfahrer da sind, aber wenn man das im Oktober zum Beispiel macht, wo da niemand ist, dann ist es schon was ganz Besonderes.
Ich habe bei mir für mich schon Schwierigkeiten bei der Vorstellung, auf dem Rad zu sitzen und mich zu unterhalten. Ich glaube, ich kriege nur das eine hin und nicht das andere noch dazu. Welche Gefühle, Emotionen hast du auf dem Rad schon erlebt, von bis? Eigentlich alles?
Wirklich alles. Also sowohl geheult auf dem Rad, sowohl als auch. Also auch vor Freude, weil ich, ich habe zweimal vor Freude auf dem Rad geheult. Das war einmal, da bin ich mit 18 damals deutscher U23-Meister geworden. Das war echt emotionaler Moment, weil ich mit dem Erfolg nicht gerechnet hatte. Und dann das zweite Mal war, als ich meine erste Tour de France beendet habe mit 23, weil das war wirklich so, dass ich mir einfach dachte, ach krass, ich war hier als Kind oft dabei und als Fan habe ich das verfolgt. Und jetzt stehe ich als junger Kerl selber hier im Fahrerfeld und fahre mit dem Rad über die Champs-Élysées. Die Kulisse ist dann auch einfach wahnsinnig schön, wenn du den Start-Zielbogen da siehst auf der Champs-Élysées. Im Hintergrund ist der Arc de Triomphe. Das ist eigentlich, also heutzutage wird man denken, das hat irgendjemand mit AI gemacht oder so. Das kann ja gar nicht wahr sein. Deswegen hat es mich da auch ergriffen. Aber auch schon nach einem Sturz wegen einer Verletzung oder einfach, weil man so gefroren hat im Winter beim Wintertraining, weil es zu kalt war oder man hat einen Hungerast oder man wollte nicht mehr berghoch, weil man nicht mehr konnte, aber man musste. Also Wut, Trauer, Geheul auf dem Rad, alles schon erlebt.
Ich hatte gestern einen Philosophen hier zu Gast, der empfiehlt, mehr mit den Dingen, die um uns herum sind, zu sprechen, so wie es Kinder machen. Sprichst du mit deinen Rädern? Hast du das gemacht?
Also, ich glaube, nur wenn ich es verflucht habe, ehrlicherweise. Also nur wenn ich sauer auf das Ding war, weil es einfach nicht mehr vorausging. Oder eigentlich auch auf mich selber, dann, wenn die Beine nicht mehr wollten. Aber ich finde meine Fahrräder ganz toll, aber ich gebe denen keine Namen oder spreche jetzt auch, habe jetzt keine tiefere Verbindung philosophisch zu denen.
Ex-Radprofi, so habe ich eben schon SWRs Leutegast Rick Zabel beschrieben. Das ist aber längst noch nicht alles, was du momentan bist. Wir können mal so ein bisschen auf die Suche gehen. Was oder wer bist du aktuell? Wie würdest du es beschreiben, angehen?
Boah, ich hätte gar keine genaue Berufsbezeichnung, wenn ich ehrlich bin. Es ist wirklich viel. Also ich würde mir jetzt nur, weil ich mal ein Buch geschrieben habe, nicht direkt sagen, ich bin Autor.
Ich bin Schriftsteller.
Genau, das wäre witzig. Ich bin Autor. Nee, aber das nicht. Boah, ich weiß nicht, irgendwie eine Art Medienfigur, würde ich jetzt vielleicht sagen. Also all das, was ich mache, hat ja irgendwas mit Medien zu tun. Sei es ein Buch, ich mache einen Podcast mit Jan Ulrich. Ich glaube, letztes Jahr hätte ich eher gesagt Content Creator, weil ich mich wirklich in sozialen Medien, sei es Instagram, YouTube, da ja super viel mache. Ich würde auch sagen, das ist da, wo ich die meiste Expertise habe und wo ich am meisten Zeit mit verbringe. Von daher schon eigentlich Content Creator. Andere würden sagen Influencer, aber...
du nicht, ne?
Nee, Influencer würde ich nicht sagen. Ich versuche ja nicht, Leute zu influencen oder irgendwie, also irgendwie in eine Richtung zu bringen.
Oder sowas,
genau,
ja.
Genau, das würde ich gar nicht wollen so. Im besten Falle produziere ich Videos, die so inspirieren sind, dass sie sagen, ey, ich habe Bock auf Fahrradfahren oder ist ein cooler Typ oder sagen, hey, der hat jetzt ein Buch geschrieben, das hole ich mir einfach, weil ich jetzt Interesse habe, das zu lesen. Mhm. So. Aber genau, also in erster Linie ist es, glaube ich, wirklich eher wie bei einem Filmemacher oder so, dass wenn wir eine YouTube-Folge rausbringen, dass ich mir denke, ey, das muss schon 20 Minuten richtig Entertainment sein, was wir da machen.
Ja. Ja. Also kann man sagen, was weiß ich, Künstler rund um den Radsport.
Ja, vielleicht. Ich meine, Radsport und Sport im Allgemeinen ist wirklich, das sind die Inhalte natürlich, ne? Also ich bei dem YouTube-Format, was ich aktuell ja mache, probiere ich ja wirklich jede Woche einen neuen Job aus. Und man sieht schon sehr doll in den Abrufzahlen, dass sobald ich was mit Sport mache, dass sich das doppelt so viele Leute anschauen, als wenn ich Radiomoderator bin zum Beispiel. Obwohl ich sagen muss, Radiomoderator ist von allen Jobs der am meisten Spaß gemacht hat bis jetzt.
Das sagst du jetzt so.
Nee, ernsthaft, wirklich. Durfte ich ja auch schon machen. Ich durfte ja einiges machen und das ist dann schon verrückt zu sehen, wie die Leute mich dann irgendwie doch eher so in dem Sportbereich verorten.
Du bist, Autor hatten wir gerade schon genannt, oder weil du ein Buch geschrieben hast, aber du bist auch seit neuestem Bestseller-Autor. Das Ding verkauft sich auch noch ganz gut on the road.
Ja, das freut mich natürlich sehr. Wir sind auf der 2 eingestiegen. Mhm. Ich habe ja gerade gehört,
morgen ist die
Nummer 1 da, Robin Alexander.
Ja.
Glückwunsch an den. Der hat ein sehr, sehr gutes Politikbuch geschrieben. Ich glaube, er hat ja auch schon mehrere Bestseller gemacht. Von daher, das ist völlig okay. Ich muss sagen, ein bisschen enttäuscht war ich am Anfang. Da kommt der Sportler dann auch aus mir raus. Ich habe wirklich, also ich habe ja die Vorbestellung im Blick gehabt und so viel darf man ja sagen, das ist halt so ein bisschen zeitlich Pech. Ich glaube, ich wäre in ganz vielen Wochen davor wäre es Platz 1 gewesen. Aber Robin Alexander hat ein sehr guten, sehr verkaufsstarkes Politikbuch geschrieben. Da war es schwer, gegen anzukommen. Aber wir sind knapp gescheitert. Ich versuche eigentlich, mich nicht mehr so auf Zahlen zu versteifen, sondern freue mich viel mehr über all die mein Buch kaufen. Also
du
super cool.
Du bleibst im Windschatten von ihm und kannst noch vorbeiziehen.
Weil manche haben gesagt, Rick bleibt sich treu wie als Radprofi. Auf die 1 schafft das nicht. Er ist immer eher auf der 2 und 3 unterwegs.
Okay. Ich habe vorher versucht, so ein bisschen Infos einzuholen über dich und habe dann auch mal meine Kollegin Lea Wagner angehauen. Da können wir mal kurz reinhören.
Ja, sehr gerne.
So, lieber Jens, ich habe gehört, dass der Rick bei dir heute zu Gast im Studio ist. Ich würde euch jetzt natürlich eine schöne Zeit wünschen. Ich weiß aber, dass ihr die habt. Weil wenn ich eins über Rick sagen kann, dann, dass es mit ihm immer Spaß macht und immer sehr, sehr lustig ist. Man sollte nur aufpassen, weil meistens wird man dann selbst zur Zielscheibe seines Humors. Deshalb, Jens, nimm dich da mal besser in Acht.
Das ist eine Warnung.
Nee, das ist so der Unterschied, glaube ich, zwischen... Freundschaft, wenn man sagt, zwischen Freunden und besten Freunden.
Okay.
Lea mag ich wirklich sehr doll und ich glaube, dann kriegt sie auch mal einen Spruch ab. Aber das ist bei mir eher ein Zeichen von Zuneigung. Das versuche ich den Menschen immer zu erklären. Also wirklich, wenn man mit meinem bester Freund ist, dann kriegt man auch schon den derbsten Humor ab.
Was ich mich gefragt habe, du lebst mit deiner Familie in Köln?
Ja.
Auf einem Hausboot?
Nee, das liegt in Hamburg tatsächlich.
Das ist eine ganz andere Story. Von Günter Gabriel. Ich dachte, Das hättest du mittlerweile schon nur runtergeschippert nach Köln.
Nee, das liegt immer noch in Hamburg. Das vermieten wir da einfach. Wir wohnen in Köln.
Okay, und nicht auf dem Wasser?
Nee, nicht auf. Also wäre sehr schön, aber mit zwei Kindern, da wird meine Frau nicht mitmachen, das kann ich sagen.
Weil zu gefährlich, man weiß nicht.
Ja, mit zwei kleinen Kindern auf dem Fluss wohnen, ist vielleicht nicht das Sicherste. Nee.
Das stimmt. Aber ihr seid dann zumindest das ein oder andere Mal da. Was ich mich noch gefragt habe, gehen wir gleich auch noch drauf ein. Du stehst mit all dem, was du gemacht hast und auch aktuell machst, ganz für dich alleine da, aber du bist halt auch der Sohn von Erik Zabel. Darauf angesprochen zu werden, Sohn von zu sein, nervt?
Eigentlich kann ich ja sagen. Also da muss ich mich gar nicht so rumwinden. Es ist halt einfach so, das, was immer kommt, nervt halt, ne? Und wenn du immer so, also es gibt eigentlich kein Interview, wo es mal nicht um Doping geht oder wo es nicht um meinen Vater geht. Das sind so die zwei Themen, die da geht's immer rum, wenn du Radsportler bist. Und das nervt dann einfach irgendwann, wenn du wirklich in jedem Interview immer wieder selber erzählst. Das nervt auch mal, ja.
Okay, ich habe schlechte Nachrichten.
Ja, ich weiß.
Okay, gut. Der Radsport wird unweigerlich immer auch gleich mit der Tour de France in Verbindung gebracht. Ich nenne es mal so das super-duper Promi-Aushängeschild dieses Sports. Es wären es Leute, Gastrik Zabel, du bist auch den Giro d'Italia gefahren, das andere große Ding und auch andere große Rennen. Was macht die Tour de France dann doch so besonders?
Ich würde schon sagen, dass es schon noch ein deutsches Ding ist, dass die Tour de France so doll über allem anderen steht. Ja. Also in anderen Ländern, ich weiß nicht, Holland, Belgien sind natürlich die Frühjahrsklassiker irgendwie auch noch heilig. In Italien ist der Giro d'Italia, klar, in Spanien gibt es die Vuelta a España. Wenn man jetzt aus der deutschen Brille schaut, dann ist natürlich schon die Tour über allem. Es ist auch ohne Frage das größte Rennen. Es liegt dann, glaube ich, einfach wirklich im Endeffekt an zwei simplen Gründen. Auf der einen Seite sind die besten Fahrer dort am Start. Also da können sich alle irgendwie einigen, hey, die Tour ist das Größte. Mhm. Das heißt, das Fahrerfeld ist einfach am populärsten. Und das Zweite ist auch einfach das Medienaufkommen. Also es ist halt da einfach das Rennen, was auch am meisten übertragen wird. Und die beiden Dinge machen es dann zu dem, was es ist, das größte Radrennen der Welt.
Und bei dir war es auch ein Jugendtraum zu sagen, ich möchte auch mal an den Tourstart gehen?
Es ist halt irgendwie, wie ich gerade gesagt habe, in Deutschland, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich war 13 Jahre lang Radprofi, dann ist halt eigentlich meistens die zweite Frage, bist du schon mal die Tour gefahren? Und genau. Wenn man dann sagt,
und
nö.
Moment, wieso nur viermal an den Start gegangen in 13 Jahren?
Das muss man ja auch erstmal erklären, aber stell dir mal vor, ich würde jetzt sagen, nee, ich bin da nicht mitgefahren. Dann würdest du ja sagen, ja, dann warst du ja auch kein richtiger Radprofi. Also das ist ja, also ich kenne genug Radprofis, die auch lange Radprofi waren, aber es nie zur Tour geschafft haben. Und deswegen ist das dann nochmal irgendwie so wie so ein extra Ritterschlag, kann man eigentlich fast sagen, dass wenn man zur Tour schafft, einmal kurz zur Erklärung, ein Radsportteam hat 30 Fahrer, davon fahren 8 die Tour. Das ist wirklich gar nicht mal so einfach, sich überhaupt dafür zu qualifizieren, teamintern. Das ist so ein bisschen wie, als wenn du halt Stammelf spielst bei deinem Bundesliga-Club. So, also so kann man das vergleichen, glaube ich.
Und wenn du einer dieser 8 bist, dann gibt's da den unangefochtenen Kapitän, der geht dann halt auf, im besten Fall auf den Gesamtsieg. Dann hast du noch irgendwie einen, der in den Bergen hängt und da gut ist und einen Sprinter, oder wie teilt sich sowas auf? Und ganz viele Wasserträger?
Genau, also eigentlich gibt's maximal pro Team 1-2 Kapitäne, die anderen sind eher Helfer und dann kommt's ein bisschen auf die Team Ausrichtung aus. Also es gibt schon Teams, die fahren eher auf die Flachetappen, auf das grüne Trikot, auf die Sprints. Und dann gibt es auch die Teams, die fahren für die Gesamtwertung. Aber wenn man jetzt zum Beispiel aktuell schaut, realistisch gesehen gibt es eigentlich nur 2-3 Teams, die wirklich die Tour gewinnen können. Evenepoel, Pogacar, Vingegaard und die 3 Teams, die dahinter stehen. Und viele andere Teams konzentrieren sich halt wirklich eher auf die Sprintetappen oder machen so einen Mix. Also viele Teams gehen auch hin und für die ist das einzige Ziel, nur einen Tagesabschnitt zu gewinnen, weil die wissen, okay, ums gelbe Trikot haben wir eh keine Chance. Für die ist es ein Erfolg, wenn die eine Etappe gewinnen. Also das Gefälle ist halt ziemlich groß. Ne? Also ich glaube, das Akea B&B Hotels, das Team, die fahren mit 13 Millionen Jahresbudget und Team UAE fährt mit 70 Millionen Jahresbudget. Okay. Also das ist schon auch ein großes Gefälle, ja. Einfach vom finanziellen Hintergrund da. Und das macht natürlich auch die Chancengleichheit nicht so ganz so fair.
Was war es bei dir, die Flachetappe oder die bergigen Dinger?
Ich habe die Flachetappen geliebt. Auf der anderen Seite war da halt auch immer Druck da, weil ich wusste, da muss ich performen. Und auf den Bergetappen hatte ich Druck, weil ich wusste, ich muss irgendwie ins Ziel kommen, um am nächsten Tag noch starten zu dürfen. Also für mich war eigentlich 3 Wochen lang Tour. Ich wollte immer unbedingt dahin und sobald ich da war, habe ich gemerkt, ich freue mich, wenn es vorbei ist. Also das war auch 3 Wochen lang Ausnahmezustand, gerade auch mental war das ziemlich anstrengend.
Das finde ich ehrlich gesagt auch so schade, weil für mich sind, sage ich jetzt nicht nur, weil du hier sitzt, alle die nach diesen 3 Wochen ins Ziel kommen in Paris, sind für mich Gewinner. Nur ja. Also du bist ja, sage ich mal, dann im Ziel auch nie so im Fokus gewesen, weil du dann eben nicht auf den vorderen Plätzen warst. Ist das ungerecht?
Ja, ungerecht vielleicht nicht. Ich glaube, so ist der Sport. Es geht um die Sieger. Aber ich habe einfach so, Entertainment kann man ja breit fächern heutzutage. Ich habe immer schon als Fahrer dafür plädiert, dass wir auch mal Kameras hinten im Gruppetto haben, weil da passieren auch richtig coole Stories. Also ich glaube, das wird den Sport auch deutlich menschlicher machen und von außen deutlich verständlicher für viele. Ich verstehe, also ich muss auch sagen, wenn ich Pogacar und Wingega ums gelbe Trikot fahren sehe, das ist ja auch für mich eine andere Welt gewesen. Also die haben, ich habe ja eine halbe Stunde verloren auf so Etappen auf die. Und wenn man mal hinten die Fahrer zeigt, die sich den Berg in Schlangenlinien hochkämpfen, um irgendwie ins Zeitlimit zu kommen. Ich glaube, da versteht die breite Masse auch mehr so, ah, okay, diese Rennfahrer gibt's auch. Die fliegen nicht alle den Berg hoch. Und das wäre schon auch interessant gewesen, auch mal diese Perspektive der Tour zu zeigen. Weil, also ich glaube, irgendwie mein bester Gesamtrang war 145. in der Tour. Ich bin da nie ums gelbe Trikot mitgefahren, sondern war wirklich in der Gesamtwertung 5-6 Stunden Rückstand hatte ich in Paris. Aber für mich war das einfach eine riesen Anstrengung, überhaupt ins Ziel zu kommen. Und ich glaube, wenn man diese Geschichten auch erzählt, macht das den Sport sympathischer und auch deutlich menschlicher.
Und nach so einer Tour, du sagst, du warst komplett fertig, hast du aber nicht dein Rad in die Ecke geschmissen, weil dann ging es teilweise auch darum, noch ein bisschen Kohle zu verdienen.
Ja, Nachtourkriterien in Deutschland, Holland, Belgien sind auch immer sehr beliebt. Da kann man sich ein bisschen Taschengeld dazu verdienen. Das war immer cool. Tour de Neuss zum Beispiel ist so ein Rennen, was wirklich ein Klassiker ist in NRW. Aber genau, ich meine, auf der anderen Seite war es ganz gut, weil es war so, man musste ja dann wieder aufs Rad gehen. Wenn man so nach so einer harten Anstrengung dann einfach eine Woche lang gar nicht trainiert, kann das auch nicht gesund sein für den Körper. Von daher war das eigentlich so eine willkommene Abwechslung.
War Radfahren eine Sucht?
Boah, für mich nicht, sage ich ganz ehrlich. Wenn du meinen Papa fragst, was anderes. Der fährt immer noch jeden Tag Rennrad. Das ist aber sehr besonders bei dem auch, dass man das so sehr liebt. Bei mir muss ich echt sagen, ich habe mich wirklich auf den Moment gefreut, aufzuhören, dass ich auch mal weg von dem Zwang bin. Jetzt so nach einem Jahr Abstand sage ich, mir fehlt Radfahren ein bisschen. Ich würde das gerne öfter machen, als ich es schaffe aktuell. Aber als ich von einem Jahr aufgehört habe, war ich eigentlich wirklich erstmal froh, frei zu sein, keinen Trainingsplan mehr zu haben, keinen Ernährungsplan mehr zu haben. Und einfach mal wirklich mein Leben irgendwie selbst zu leben, wie ich will und ohne halt einen Chef, der dir sagt, heute 6 Stunden Training und dann muss man das halt machen.
Mit schlanken 156 Kilometern geht's heute für die Radprofis bei der Tour de France nach dem gestrigen Ruhetag weiter. Ex-Fahrer Rick Zabel ist weiter zu Gast in S-Fans, Leute. So ein Ruhetag stört der nicht auch? Der bringt einen ja ganz aus dem Rhythmus.
Also ich habe mich immer nach den Ruhetagen gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich musste aber schon, also die Rennfahrer am Ruhetag, die fahren schon gestern trotzdem Rad. Also,
ja, das ist ja das Verrückte eigentlich.
Ja, also das ist ein bisschen typenabhängig, aber ich war auch so, wenn ich dann wirklich nach 9-10 Tagen Belastung, nach der ersten Tourwoche so gar nichts gemacht habe und den ganzen Tag im Bett geblieben bin, dann bin ich halt nächsten Tag gar nicht in Fahrt gekommen. Mhm. Und es kommt immer ein bisschen darauf an, was für eine Etappe wartet. Wartet eine Bergetappe, dann musst du sogar wirklich Intervalle so ein bisschen fahren und tief gehen am Ruhetag, dich ein bisschen belasten, damit dein Körper einfach im Rhythmus bleibt. Wenn du eine Flachetappe hast, dann kannst du dich ja ein bisschen einrollen auch meistens, aber ja, der Ruhetag ist vor allen Dingen auch mental wichtig, dass du mal in einen anderen Trott reinkommst, dass du, ich weiß, mir war immer wichtig, dann du hast ja mal ein Mittagessen, das hast du ja als sonst nicht auf den Etappen, weil du ja zur Mittagszeit immer
das
rennen
fährst. Das holst du aus dem Trikot.
Genau, dann du hast mal ein richtiges Mittagessen, du kannst ja mal einen Mittagsschlaf machen danach, das sind so die Kleinigkeiten, die man dann an einem Ruhetag genießt.
Der Slowene Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard aus Dänemark, das sind die Sieger der vergangenen 5 Jahre und sind auch dieses Jahr die dicken Favoriten. Wer ist es für dich?
Ja, schon Pogacar. Also ich glaube, es wird spannender, als man denkt. Es wird schon ein richtiges Duell. Vingegaard hat nochmal richtig einen zugelegt. Das war ja vor der Tour, hat man gedacht, es wird kein richtiges Duell, weil bei der Generalprobe bei der Dauphiné war Tadej deutlich stärker. Aber ja, bis jetzt geht es eigentlich ziemlich eng zu. Und ich tippe trotzdem auf Tadej Pogacar. Aber in der Tour braucht man nur einen schlechten Tag, dann ist es vorbei. Und das hatte Pogi halt auch schon zweimal. Und da hat Vingegaard zugeschlagen. Also deswegen hat Vingegaard auch schon zweimal die Tour gewonnen. Dementsprechend wird es ein spannendes Duell. Das ist irgendwie das Schönste, dass es nicht ganz so langweilig wird.
Du hast beide bei der Tour erlebt. Sind das wirklich so Maschinen?
Ja, also wirklich da, wo es bei mir aufgehört hat, da haben die nicht mal angefangen. Also gefühlt, glaube ich, wirklich, wenn ich austrainiert war, da hätten die aus dem Urlaub kommen können und hätten mich immer noch abgehangen. Das ist schon absurd. Radsport ist ja irgendwie so auch sehr du musst dir ja vorstellen, so, ich war ja eher der Mann für die Flachetappen, für die Sprints. Und das ist ein bisschen so, als wenn du Usain Bolt in einem Marathon steckst dann bei der Tour halt, ne? Und so ist es halt, ne? Auf den Sprintetappen habe ich die schon im Griff, aber sobald es berghoch geht oder am Zeitfahren, da habe ich halt keine Chance mehr gegen die gehabt, ja. Und so ist es halt im Radsport.
Ist es dann nicht eigentlich auch ungerecht, wenn wir alleine auf diese beiden gucken, ne? Dann gibt's gleich schnell die Frage, da sind wir wieder bei einem deiner ungeliebten Themen, geht da alles mit rechten Dingen zu? Welche Rolle spielt Doping aktuell im Radsport, deiner Meinung nach?
Ich hoffe sehr, sehr wenig und ich glaube auch daran. Wie gesagt, ich bin da auch sicherlich ein bisschen parteiisch, weil ich die Sportart sehr liebe. Ich kann nur aus meiner Sicht sagen, ich war 13 Jahre lang Radprofi, ich war sauber Radprofi. Wie gesagt, ich habe jetzt die Tour nicht gewonnen und dann bin da voll im Sieg mitgefahren, aber ich lag ja den ganzen Anti-Doping-Regularien, die habe ich gemacht. Tägliche Abmeldung, Blutpass, also da kann ich jetzt ewig reden, was man da alles machen muss. Da hat sich der Radsport wirklich... ja, nach den ganzen Skandalen um 180 Grad gewendet und viel dagegen gemacht. Aber ich bin auch nicht naiv. Ich sag mal, dass es Leute gibt, die vielleicht betrügen wollen oder irgendwo Schlupflöcher suchen, das gibt es sicherlich immer noch. Aber dieses flächendeckende Doping, dieser Generalverdacht, der Sportart immer noch gegenübergebracht wird, das kann ich sagen, das gibt's nicht mehr so, ne? Aber trotzdem, man hat natürlich viele Fans durch die Skandale verloren. Wir machen jetzt viel, um dieses Image auszubessern. Ich glaube, es ist auch deutlich besser als früher. Auf der anderen Seite, muss man weiter kritisch bleiben. Das sehe ich auch so.
Ich vergleiche es gerne mit der Steuererklärung. Da versuchen auch immer alle, bis an die Grenze des Erlaubten, des Machbaren zu gehen und es auszureizen. Das ist wahrscheinlich im Radsport nicht anders. Eine kurze Frage noch. Aus Baden-Württembergs Sicht haben wir auch bei den Fahrern natürlich Florian Lipowitz von der Schwäbischen Alb im Visier. Momentan Gesamtachter, 3 Minuten 34 Rückstand aufs gelbe Trikot. Was traust du ihm zu?
Ich glaube, der wird auf jeden Fall noch in die Top 5 vorstoßen in der Gesamtwertung. Flo's Tour beginnt eigentlich jetzt erst mit den schweren Bergetappen. Ich finde, er hat sich bravourös geschlagen, die ersten 19 Etappen. Das ist ja eigentlich nicht so seins. Gerade in seiner ersten Tour, viel Stress, hat er sich gut geschlagen. Und ich glaube, seine Tour geht jetzt los. Und ich glaube, da hat das Team Red Bull Boransko auf jeden Fall einen richtig deutschen Kapitän für die nächsten Jahre. Ich glaube, der kann auch mal auf lange Sicht ums Podium mitkämpfen bei der Tour. Und bin aus dem Häuschen, dass wir wieder so einen deutschen Star haben.
Die Faszination Radsport hat Rick Zabel schon deutlich gemacht hier in SWR1, Leute. Hat die dich schon eigentlich im Kindesalter gepackt, als du bei den Rennen deines Vaters Erik dabei warst?
Ja, aus Fansicht sicherlich. Also ich fand die Sportart immer schon super interessant und war Fan, aber ich hätte mir damals als Kind gar nicht vorstellen können, das mal jemals selber zu machen.
Medaillen bei Straßenweltmeisterschaften, Etappensiege bei der Tour de France, 6-mal Tour-Schnellster im grünen Trikot. Das sind ja nur ein paar Erfolge deines Vaters. Also die Latte, die lag ja schon in der Familie ziemlich weit oben so. Und die Vergleiche zwischen Rick und Erik, die wurden früh gezogen. War dir das egal?
Ich bin damit groß geworden, von daher war es, würde ich sagen, eher normal als egal. Also es war wirklich, für mich war das dann irgendwann Normalität. Und bis ich eigentlich Profi geworden bin, habe ich das auch immer fand ich das ganz gut. Es hatte ja auch Vorteile, muss man ganz ehrlich sagen. Also sobald ich in den Nachwuchsklassen einen Erfolg hatte, wurde das medial deutlich mehr präsentiert, als wenn das halt irgendwie Hans Müller gewesen wäre.
Aber wenn du keinen Erfolg hattest, wurde auch gesagt.
Ja, ich sag mal, ich musste mich deswegen auch härter durchsetzen gegen andere. Das auf jeden Fall auch. Oder genau, wenn ich mal ein schlechtes Rennen gefahren bin, dann war das auch mehr im Fokus als bei anderen. Jede Medaille hat zwei Seiten, so klar. Aber trotzdem hatte ich von mir auch selber das Selbstverständnis, eigentlich würde ich sagen, so bis ich Profi geworden bin, hatte ich schon das Selbstverständnis, so klar, diese sind große Fußstapfen, aber die werde ich schon ausfüllen können. Da kann ich schon reinsteigen. Das Talent habe ich. Erst als ich dann Profi geworden bin, habe ich irgendwie gemerkt, okay, warte mal, ich glaube, es reicht zu einem guten, durchschnittlich guten, soliden Profi, aber Weltspitze bin ich nicht. Und da ging es dann eigentlich erst so los, dass ich damit mir selber klarkommen musste, dass das vielleicht nicht mein Weg ist, 6-mal das grüne Trikot zu gewinnen oder 200 Radrennen zu gewinnen wie der, sondern dass es bei mir halt eher nur 2 Radrennen sind und eher die Teilnahme an den Rennen auch zählen.
Ich habe nochmal einen Ton von deinem Vater rausgesucht, bei dem du auch eine Rolle spielst. Das war nämlich sein Dopinggeständnis. Wir hören mal kurz rein.
Ich habe das Epo damals probiert, weil es möglich war und weil es einfach ohne Konsequenzen blieb. Mit anderen Worten, ich habe gedopt, weil es ging. Mein Sohn fährt selber Rad und es ist einfach so, wenn ich von ihm erwarte, dass er ein guter Mensch wird und dass er ehrlich und geradeaus ist im Leben und dass er fair den Sport betreibt, dann kann ich ihn halt nicht weiter anlügen.
Da sage ich dir ganz ehrlich, da stellen sich bei mir die Haare hoch. 2007 war das, Erik Zabel mit seinem Dopinggeständnis. Rick, da warst du 13. Was war das für dich für eine Zeit?
Es war eine beschissene Zeit, das kann ich eher offen sagen. Ich wusste auch eigentlich bis zum Tag vorher eigentlich gar nicht, was da jetzt genau kommt. Ich war halt 13, ich konnte es auch noch gar nicht einordnen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe natürlich damals schon mal mitbekommen, dass es irgendwie den einen oder anderen Dopingskandal im Radsport gab, aber das war ja immer, die Einschläge kamen näher, aber ich sag mal, ich hätte jetzt nie damals gedacht, dass im Team Telekom oder bei meinem Papa, geschweige denn irgendwie, dass die damit was zu tun haben, als dann eigentlich ja so diese Hülle gefallen ist, sag ich mal, oder diese Wahrheit gefallen ist und klar war, okay, warte mal, das war flächendeckend im Radsport, das haben alle gemacht und auch eben die, auch die Helden, war glaube ich auch wie bei vielen Fans, war bei mir auch, dass ich natürlich erstmal darüber total traurig war und das sehr schade fand. Gleichzeitig ist es ja immer mein Papa geblieben und ich habe irgendwie den Menschen dahinter gesehen und es war dann eigentlich eher wirklich so hart. Wir haben zu der Zeit, oder meine Eltern wohnen immer noch in Unna, das ist eine Kleinstadt in Westfalen, da war mein Papa mit Abstand der bekannteste Mensch, der da gelebt hat und es war dann eher so komisch, am nächsten Tag halt mit dem Schulbus zur Schule zu fahren und
weil du nicht mehr der Sohn vom Supersprinter warst, sondern der Sohn vom Dopingsünder.
Du hast einfach gemerkt, dass die Leute verhalten sich anders mir gegenüber. Das war eigentlich eher das Komische. Also du hast so deine engen Freunde, deine Klassenkameraden, all das, die konnten das mit ihren 13 Jahren ja auch nicht richtig einordnen, aber die haben ja wahrscheinlich einfach das gehört, was Mama und Papa zu Hause am Frühstückstisch erzählt haben. Und das war halt erstmal ja nicht gut, so ungefähr. Ne? So, da ist ein Skandal, da ist irgendwas passiert, was nicht in Ordnung ist. Da sind Fehler passiert. Und dann stehe ich auf dem Schulbus oder stand ich im Schulbus oder stehe halt dann auf meinem, ja, in der Klasse und habe erstmal gemerkt, irgendwie hält so jeder 2 Meter Sicherheitsabstand zu mir. Okay. Und das waren so erstmal die. Das hat sich nach ein, zwei Wochen dann auch wieder gelegt. Aber ich glaube, das waren eher so die Momente, wo man sich dann dachte, okay, warte mal, was passiert jetzt hier eigentlich gerade so? Das hat jetzt mit mir persönlich jetzt auch gar nicht viel zu tun. Klar, das ist mein Vater, aber da kann ich ja jetzt nichts dran ändern so gerade. Oder ich habe ja nicht gedopt, so wenn man es mal so sagen will. Aber das war schon für die ganze, man hat dann relativ schnell gemerkt, die ganze Familie hat da dran zu kauen und wir müssen das irgendwie als Familie auch, wir müssen zusammenhalten und ja, wir müssen das irgendwie über uns ergehen lassen.
Wie wurde das denn zu Hause besprochen damals?
Ja, mein Papa hat mich einen Tag vorher angerufen und meinte, hey, da wird morgen eine Pressekonferenz sein, geh vielleicht mal nicht in die Schule, schau dir das mal an. Ist nicht gut so, aber oder ist nicht gut, was da jetzt auf uns zukommt, aber wir müssen als Familie da irgendwie stark bleiben und ich glaube, man muss ja selber noch nicht, was da für eine Lawine auf einen zukommt. Ich muss echt sagen, ich bin ja froh, das ist ja mittlerweile 18 Jahre her, 2007, dass das noch nicht heutzutage zu Zeiten von Social Media war. Ja. Weil ich glaube, da wäre der Shitstorm nochmal ganz anders gewesen, das muss man auch ehrlich sagen.
Da wäre der Schulbus das kleinste Problem.
Richtig, da wäre das kleinste Problem gewesen. Von daher, mittlerweile, wie gesagt, ist 18 Jahre her, ich kann das als erwachsener Mann gut einordnen. Hat mich auch stärker gemacht, aber sicherlich, das gehört zu der Geschichte meines Vaters dazu, irgendwie auch zu meiner Geschichte, zum Großwerden, aber ich kann das mittlerweile alles gut einordnen.
Rick Zabel ist weiter zu Gast in S-Werns Leute. Du bist gerade mal 31 Jahre alt, hast deine Karriere im Radsport aber schon beendet. Bei der aktuellen Tour de France fahren aber ein paar Jungs mit, die deutlich älter sind als du. Dein Vater hat mit, was waren es, 38?
38,
seine, ja, Karriere beendet. Konnte der so deinen Schritt verstehen?
Nee. Also, ich glaube, der hat jetzt nicht damit gerechnet, dass ich bis 38 fahre, aber so 2, 3, 4, 5 Jährchen hätte er sich vielleicht noch gewünscht bis 35. Aber meine Zeit war gekommen. Also, umso länger ich aus dem Sport raus bin, umso mehr sehe ich das auch ganz realistisch, wenn ich mir alleine diese Tour de France dieses Jahr anschaue. Da hätte ich echt 0,0 Rolle noch sportlich gespielt. Meine Zeit war wirklich gekommen. Ich habe das Maximale rausgeholt, aber ich hatte dann wirklich ja auch mit den ganzen Projekten, sozialen Medien mir irgendwie ein zweites Standbein aufgebaut. Und ich bin dann auch schon, würde ich sagen, schon auch ein kompetitiver Typ. Und das ist dann halt einfach, wenn du irgendwann merkst, du spielst keine Rolle mehr in den Radrennen, dann ist das auch eigentlich eher so, dass man frustriert nach Hause fährt und sich dann denkt, ich glaube, es ist besser, Schluss zu machen. Weil wenn du irgendwann jeden Stein umgedreht hast und sagst, ich habe ja schon eigentlich alles gemacht, um besser zu werden, das reicht ja trotzdem nicht. Und ich meine, ich hatte auch die 2, 3 Jahre, wo ich vorne in der Weltspitze als Anfahrer und so mitgefahren bin. Dann war für mich irgendwie klar. Ich glaube, die Zeit ist gekommen und ich finde es eigentlich eher schlimmer, wenn man es sich nicht eingestehen kann und das dann irgendwie totrockt.
Und einen schlechten Zeitpunkt findet.
Genau. Von daher, ich bin wirklich sehr froh, dass ich den Absprung so gut eigentlich geschafft habe.
Was hast du eigentlich über die Jahre hinweg zu deinem Vater für ein Verhältnis gehabt? Ich kann mir vorstellen, da war vieles dabei. So Vorbild, Trainer, Kritiker, Nervensäge, Kumpel.
Sag ich das Mikro hier, sorry. War einiges dabei. Eigentlich alles das, was du gerade beschrieben hast. Ich würde sagen, mein Papa war erstmal immer mein Held für mich in meiner Kindheit. und auch in den ganzen Nachwuchszeit, als ich Rennen gefahren bin, immer größer Supporter, Radgeber. Aber jetzt zum Beispiel, das denken ja auch mal viele, dass er mich irgendwie vielleicht da reingedrängt hat oder so, da gesagt hat, hier, fangen wir an mit Radfahren. Das war eigentlich eher immer das Gegenteil, dass er gesagt hat, willst du das wirklich machen? So, der hat ja auch, ist ja auch nicht blöd, der hat ja auch die Vergleiche gesehen, die dann kommen. Eigentlich wirklich erst, als ich Profi geworden bin, das hing damals bei mir damit zusammen auch, dass ich dafür mein Abitur geopfert habe und gesagt habe, ich breche mein Abi ab, ich will jetzt Profi werden. Ja. Davon war er kein großer Fan. Und eigentlich ging das dann eigentlich erst los, dass er gesagt hat so, ja, wenn du das jetzt willst, dann aber auch richtig. Und dann ist es ganz schnell geswitcht zu so einem, ja, zu so einem Trainerverhältnis. Und dann war es nicht mehr so ein Vater-Sohn-Verhältnis, sondern eher so ein Trainerverhältnis, das halt immer 100% von mir sehen wollte, auf und neben dem Rad. Und gerade das neben dem Rad hat mich gestört. Wenn man mal nicht mal ein Bier trinken konnte in Ruhe oder nicht mal mit Freunden was machen konnte, sondern wenn dann bei jeder kleinen Handlung gesagt wurde, denk aber dran, am Sonntag ist Rennen, da musst du dann performen, so. Und das heißt, ich würde sagen, da waren so 4-5 Jahre, so bis ich so Mitte 20 war, da haben wir es nicht so gut verstanden, wenn man ehrlich ist, weil da haben wir uns echt nur angezickt und ich habe viele Dinge anders gesehen als er. Für mich stand er auch mal so ein bisschen für den alten Radsport und ich mache den neuen modernen Radsport. Dann war ich immer so ein bisschen auf Krawall gebürstet und meinte, was willst du mir eigentlich erzählen? Du bist ja zu einer ganz anderen Zeit unterwegs gewesen. Und das wird dann aber, hat sich das wieder gebessert, als mein erster Sohn kam mit 26, weil er dann irgendwie mehr Opa geworden ist, mehr Vater und nicht mehr dieser Trainer war. Und jetzt spätestens nach der Karriere, seitdem der Sport nicht mehr zwischen uns steht und die Rennen auch nicht und die Performance nicht, verstehen wir uns wirklich wieder super. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, weil der ist schon, ist halt mein Papa, ne? Er ist mir sehr wichtig und ich bin sehr froh, dass wir jetzt wieder so ein gutes Verhältnis haben.
Und das geht ja auch andersrum. Also du bist ihm ja auch wichtig, weil es gibt ein gemeinsames Interview von euch beiden und da sagt dein Vater, er wäre gerne so gewesen wie du, nämlich empathisch, vielseitig interessiert. Und als er das sagt, musste er so schlucken. Er hat keine Tränen im Auge, aber da merkst du, da war ziemlich viel so drin. Das ist auch ziemlich nett, ne?
Aber das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ich glaube, jeder, der früher gegen meinen Papa gefahren ist, der weiß, wie ehrgeizig der war. Der ist ja wirklich akribisch gewesen im Training, im Allem. Der wollte unbedingt gewinnen und hatte dadurch, glaube ich, auch oft diese Charakterzüge, die musst du als Sprinter auch haben, aber dass du alles für den Erfolg tust. Und das kann ich von mir nicht behaupten. Also ich war schon immer im Team eher so mal der Clown oder der Teamplayer. Mir war schon auch wichtig, dass irgendwie die Stimmung gut ist und wir alle eine gute Zeit haben. Und ob man dann mal gewinnt oder Fünfter wird, naja, Schwamm drüber. Hauptsache, wir haben ja alle eine gute Zeit. Das war, glaube ich, eher ich, ja.
Weiter geht's mit Ex-Radprofi Rick Zabel in SWR1 Leute. Ist Jan Ullrich Deutschlands größter Radfahrer aller Zeiten?
Ja, kann man schon sagen. Er ist der Einzige, der jemals die Tour de France gewonnen hat. Solange das kein anderer Deutscher macht, wird er das, glaube ich, auch erstmal bleiben. Das ist unbestritten.
Er war Teamkollege von deinem Vater. Was ist Jan Ullrich für dich?
Oh, mittlerweile ein Kumpel, ein guter Freund geworden. Also, dass ich das mal sagen darf, hätte ich vielleicht auch nicht gedacht früher. Aber ja, so spielt die Zeit. Verrückt ist es. Ulle hatte ja auch wirklich viele beschissene Jahre, kann man, glaube ich, auch wirklich so sagen. Aber ist ja so seit 2022 dann auch wieder zurückgekehrt mit seiner Doku, hat ja auch selber ein Buch geschrieben. Und ich habe mich sehr gefreut, als er letztes Jahr angefragt hatte, Erik, wollen wir einen Podcast zusammen machen? Eigentlich hatte ich gar keine Kapazitäten dafür, so viel los. Aber dann dachte ich mir, ja, wenn Jan Ullrich einen fragt, ob wir einen Podcast machen, dann wäre ich eigentlich bescheuert, wenn ich Nein sagen würde. Und dementsprechend gibt es jetzt unseren Podcast seit Anfang Mai.
Ulle und Rick heißt das
Ding. Kommt jetzt gerade zur Tour de France zweimal wöchentlich, weil wir natürlich nah dran sind und die Etappen analysieren. Und macht für mich auch total Spaß, Ulle so zu sehen, wie der, so ich mal so auch sich von Folge zu Folge jetzt wohler fühlt in dem Format am Anfang. Wer Jan Ullrich kennt, weiß auch, ist ein super Typ. Der ist jetzt richtig in dieser Expertenrolle da im Podcast aufgegangen und ist voll nah dran, hat ganz oft mehr irgendwie Infos vorbereitet als ich. Deswegen, ich bin da echt froh, dass Ulle dabei ist, ja.
Du hast gerade schon gesagt, der hatte wirklich, wie du wörtlich gesagt hast, beschissene Jahre, hat dann aber halt so den Wechsel hingekriegt. 15 Jahre später als dein Vater ein Dopinggeständnis abgegeben. Er sagt, er hätte vorher nicht die Eier gehabt. Kannst du ihn da verstehen?
Ja, verstehe nicht. Also ich bin ja ganz ehrlich, ich habe auch mich oft gefragt, so, ey Ulle, warum machst du es nicht früher? Wo ist der Unterschied? Es einfach früher zu machen, weil ich meine, eigentlich war es ja eh allen klar, so das muss man ja auch offen sagen. Aber auf der anderen Seite hat er sicherlich persönliche Gründe dafür gehabt und es ist ja auch sein Leben, seine Entscheidung, von daher soll er das in seinem Timing machen. Wenn er vorher nicht die Kraft dazu gehabt hat oder wie er sagt, die Eier, dann muss man das ja auch respektieren. Ich bin froh, besser spät als nie, dass er es gemacht hat. Er hat ja dann wirklich auch klar reinen Tisch gemacht und dann natürlich auch noch viel intensiver als viele davor, muss man natürlich sagen. Mit einem Buch, mit einer Doku, da hat er wirklich dann tiefe Einblicke gegeben. Ja, und ich hoffe, dass er auch irgendwann das Kapitel auch mal hinter sich lassen kann, weil ich glaube, das ist ja auch genau, wie wir jetzt wieder drüber reden, so, das würde mich auch nerven, wenn du immer wieder so nach vorne schauen, weißt du, wir machen jetzt einen Podcast für den Radsport, für alle, die Bock haben. Ich weiß auch ganz, dass ganz viele da voll happy drüber sind, dass Uli wieder da ist. Ich glaube, darum geht's, nach vorne schauen und weitermachen, weil das, was passiert ist, kann man eh nicht mehr ändern.
Ihr schaut in eurem Podcast auf den Radsport von Männern und Frauen.
Genau.
Seid da jeweils nah dran. Der Giro der Frauen läuft oder lief, ne?
Lief, der ist zu Ende gegangen, genau. Also man muss sagen, ich glaube, was unseren Podcast auch ausmacht, sind vor allen Dingen, dass wir, glaube ich, gute Kontakte ins Fahrerfeld haben, bei den Frauen, bei den Männern, und wir wirklich immer coole Sprachnachrichten, coole Insights bekommen von den Profis in den Rennen. Also auch jetzt bei der aktuellen Tour de France haben schon irgendwie Phil Bauhaus, Nils Polit, Marco Haller, also wirklich 4, 5 Aktive, die dabei sind im Rennen, schicken uns Updates in den Podcast rein. Und das ist halt super cool, dass wir so nah dran sind.
Ihr habt einen Altersunterschied von was, 20 Jahren?
Boah, da fragst du mich jetzt was. Ich bin 31, Ulle ist, glaube ich, 50 geworden, ja. Also 19, 20 Jahre.
Spielt keine Rolle?
Nö, ich glaube.
Weil der Radsport verbindet?
Genau, wir machen ja zum Glück einen Radsport-Podcast und nicht über andere Themen. Ich glaube, ansonsten wird man den Altersunterschied merken, aber im Radsport zum Glück nicht.
Was ich ganz lustig fand, du hast Jan Ullrich, als du dein Buch rausgebracht hast, ihn gefragt, weil er es da schon gelesen hatte, gehe ich mit meinem Vater zu hart ins Gericht?
Ja.
Also du wolltest nochmal so eine Bestätigung haben, dass du vom Ton her das richtig getroffen hast. Dann ist er auch so da nochmal in so einer Mentorrolle?
Oh ja, ich meine, Ulle hat ja auch zwei Söhne, die auch zusammen Rad fahren. Und mich hat das einfach interessiert, so aus seiner Sicht. Wenn jetzt einer seiner Söhne so ein Buch geschrieben hätte, wie hätte er das gefunden? Also ich weiß, wie gesagt, mittlerweile verstehe ich mich sehr gut mit meinem Papa. Aber ich weiß auch, dass mein Papa so bei 2, 3 Passagen ein bisschen schlucken musste und sich gedacht hat, okay, das ist schon nochmal hart, das über einen selber zu lesen, glaube ich so. Ich habe es meinem Papa halt, wie gesagt, nicht vorher gegeben zum Lesen. Und
bewusst.
Ja, ich wollte schon, dass es aus meiner Sicht offen und ehrlich und transparent geschildert ist. Wenn ich jetzt irgendwie jeden Menschen, mit dem ich mal einen Konflikt hatte in meinem Leben, das erstmal lesen lasse und wir das dann irgendwie ausbessern, dann, ja, glaube ich, dann ist es auch nicht mehr wirklich interessant. So ein Leben hat ja Ecken und Kanten. Mhm. Und das wollte ich auch irgendwie offen darstellen. Natürlich tut es mir dann auch weh, wenn ich höre, so, das war schon schwer für mich zu lesen, so. Aber auf der anderen Seite, wenn wir beide ehrlich zueinander sind, dann war es halt so. Und ich glaube, ich habe das oft schon gehört bei den Klappentext auch. Ulle hat ja hinten drauf geschrieben, so ein faszinierendes Buch. Würde ich sagen, ist eher klassisch, dass man das Buch lobt.
Liebeserklärung an den Radsport.
Und genau,
ne?
Und genau. Und mein Papa hat ja eher geschrieben, so, yo, Rick und ich waren nicht immer einer Meinung, aber er ist seinen Weg gegangen. Und da habe ich schon oft gehört, dass viele gesagt haben, das ist jetzt kein klassischer Klappentext. Das hört sich eher danach an, dass irgendwie da was passiert ist. Was aber eigentlich gut ist, weil es viel mehr Lust aufs Buch macht.
Mhm, das stimmt auch. Schlussrunde in SWR1, Leute, mit dem Ex-Radprofi Rick Zabel. Wir gucken auf die Reaktionen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Lukas Hoffmann hat geschrieben, guten Morgen, eine Frage an den Fahrradfanatiker. Klingt so negativ, ne?
Ich liebe das, aber Fanatiker bin ich nicht, nee.
Er geht aber so weg von den Radrennen, sagt, sehr viele Menschen haben einen großen Hass auf Fahrradfahrer. Vorsätzlich nicht den Fahrradweg benutzen, über rote Ampeln fahren, rechts überholen und. Das sollte definitiv mal auch ein Thema sein zwischen uns hier. So, was hast du für eine Meinung dazu?
Ich kann wirklich beide Seiten verstehen. Also ich bin sowohl Autofahrer als auch Fahrradfahrer. Und ich habe auch alles schon erlebt natürlich, ne? Also sowohl auf dem Rad irgendwie Autofahrer, die viel zu knapp überholen, wo man eigentlich denkt, die wollen einen umfahren, wo man auch so denkt, hey, es geht jetzt hier um 1 oder 2 Sekunden, die du sparst, warum musst du so ein Risiko machen? Das nervt, aber ich, und zur Verteidigung, auf der anderen Seite, ich habe auch schon als Autofahrer Gruppen von Radfahrern gesehen, die sich einfach nicht im Straßenverkehr auskennen und nicht dran halten, das nervt dann auch. Also ich glaube, am besten kriegt man das gelöst einfach mit ordentlichen Radwegen. Ich glaube, das ist eigentlich die beste Lösung. Radfahrer auf dem Radweg und Autofahrer auf der Straße, wenn es halt nicht geht. Ein bisschen Rücksicht von beiden Seiten. Aber wie allgemein im Straßenverkehr, im besten Falle ruhig bleiben. Wenn man irgendwie auf einen gestressten Autofahrer oder Radfahrer trifft, dann sind die Vorzeichen immer schlecht.
Das stimmt. Ein Miteinander geht von beiden aus sozusagen. Ne? Heinz hat sich gemeldet. Ich war 45 Jahre lang Autobahnpolizist, schreibt er. Und mein größtes Hobby war mein Rennrad mit 10.000 Kilometern im Jahresdurchschnitt. Die Tour war für mich die fünfte Jahreszeit und habe dafür sogar extra Urlaub genommen, dass ich jeden möglichen Kilometer auch sehen konnte. Mittlerweile wende ich mich mit Grausen ab, weil ich finde, die Tour ist die größte Weltsportverarsche. Ich packe das gleich zusammen mit jemandem, der seinen Namen nicht nennt. Doch, es ist Sven. Sven aus Neu-Ulm. Und er sagt, warum werden diese Doping-Festspiele der Tour de France mit so viel Medienaufmerksamkeit versehen? Dieses seit Jahrzehnten schlechte Image, wo du jetzt nichts für kannst, das ist anstrengend, oder?
Darum muss man arbeiten. Ne? Da müssen wir gegen ankämpfen. Klar, ich meine, wir haben über die Skandale geredet, die es gab in den 90ern, in den Nullerjahren. Ich glaube, wir haben da viele Fans verloren. Die Sportart hat viele Fans verloren. Sicherlich auch zu Recht. Man muss aber der Sportart gutheißen, dass jetzt einfach neue Protagonisten dabei sind. Protagonisten wie ich, die, oder ich habe jetzt mittlerweile aufgehört, aber trotzdem habe ich mein Leben lang eigentlich für einen guten Image des Radsports wieder gekämpft, mache da immer noch sehr viel für. Und die Radsport hat sich um 180 Grad gedreht. Wer sich abwendet und sagt, interessiert mich nicht, dann ist das halt so, muss man auch akzeptieren. Es gibt ja zum Glück auch immer noch ganz, ganz viele Fans und Leute, die das gerne schauen. Und es ist halt einfach, die Tour de France ist das größte Sportevent, was jedes Jahr stattfindet. Und deswegen wird es auch mit allem Recht übertragen.
Jörg hat geschrieben, heute werden von den Fahrern Leistungen erbracht, die teilweise weit über dem der gedopten Fahrer von damals liegen, schreibt er. Und das wohl alles sauber. Wie kann das sein? Oder sind die Kontrollen lascher geworden? Mit neuer Technik und besseren Trainingsmethoden sind diese Leistungssprünge wohl kaum zu erklären, behauptet er. Was hältst du dem entgegen?
Ja, ist natürlich immer schwer, in den Diskurs zu kommen, wenn die Antwort eigentlich schon mit der Frage mitgegeben wird. Aber ich kann sagen, die Kontrollen sind nicht lascher geworden, sondern die Kontrollen sind so hart wie in keiner anderen Sportart. Das ist mir halt auch mal wichtig zu sagen. Der Radsport wird sicherlich zu Recht kritisch beobachtet, aber dann bitte auch alle anderen Sportarten und nicht nur der Radsport. Das ist halt wirklich Quatsch zu sagen, Lance Armstrong war gedopt, jetzt fährt ein Pogacar schneller, der muss auch gedopt sein, weil einfach die Herangehensweise, Tadej Pogacar trainiert wahrscheinlich seitdem er 14 ist mit einem Wattmesser, mit Pulsmesser, der ist halt einfach als Kind schon ganz anders, also ich sag mal, aufgebaut worden als Sportler, um diese Leistung zu bringen. Trainingswissenschaften haben sich enorm verbessert, die Technik, die Radtechnik, das Material ist so viel schneller und leichter geworden und vor allen Dingen, das glaubt man aber nicht, aber wirklich der größte Gamechanger ist Ernährung. Ernährung, die Fahrer sind heutzutage so viel ausgezehrter, so viel weniger Fett ist an denen dran und vor allen Dingen aber, ich bin mit der Weisheit im Radsport groß geworden, Essen und Trinken ist ein Zeichen von Schwäche, also umso weniger, desto besser, ganz falsch, weiß man heute und heutzutage weiß man einfach, ein Sportler ist wie ein Auto, das Benzin braucht, du musst dem immer Riegel, Gels reinschieben und die Profis nehmen halt pro Stunde 80, 100, 120 Gramm Kohlenhydrate zu sich und das ist einfach das Fuel und deswegen schaffen die es halt einfach viel krassere Wattwerte auf eine lange Zeit zu treten, als das Jan Ullrich oder Lance Armstrong früher jemals geschafft hätten.
So, deshalb bist du
Radexperte. Ob man das glaubt oder nicht, ist jedem selbst überlassen.
Ich habe noch was Schönes. Wolfgang Zabel aus Marbach hat sich gemeldet, nicht verwandt oder verschwägert mit dir. Und er hat aufgrund des Namens nur schneller einen Termin beim Fahrradmonteur bekommen. Das dazu, also vielleicht ein Trittbrettfahrer.
Lifehack. Einfach sagen, du heißt Zabel, dann kriegst du immer einen Termin.
Genau. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.